Herzlich willkommen zum Podcast Unter Freunden.
Gemeinsam unterwegs auf deiner Reise durchs Leben.
In vielfältigen Gesprächen mit inspirierenden Gästen gehen wir, Lea
und Tim,
der Frage nach:
Wie geht eigentlich Leben?
Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away. Home, I'm going home. I need a land to feel my soul. Take me home, take me home. Over the green, green hills and far away.
Hallo da draußen und willkommen zu einer neuen Folge Unter Freunden. Seit Frühjahr laufen viele Demos in Deutschland gegen rechts, gegen den Rechtsruck, gegen Rechtsextremismus. Und eine Forderung, ein Appell, der immer wieder laut wird dort, ist ein Ende des Rassismus. Rassismus ist nicht nur ein Problem der Rechten, sondern zieht sich durch die Gesellschaft. Und ich möchte heute mich der Frage widmen, wie geht eigentlich antirassistische Arbeit? So überhaupt, aber auch bei uns in den Freiwilligendiensten. Und ich freue mich dafür, eine Gesprächspartnerin zu haben, nämlich Aimee Kriegs. Hallo Aimee,
hallo,
willkommen
schön,
im Podcast.
Schön, dass ich heute dabei sein darf und mich mit dir unterhalten darf. Ich freue mich.
Ich mich auch. Und ich bin
auch,
wie immer, auch ein bisschen
gut
aufgeregt.
Bist du nicht alleine?
Ah, sehr gut. Aimee, ich freue mich, dass du da bist und ich würde dich doch zu Anfang mal einladen, dich vorzustellen. Ich habe im Vorgespräch erfahren, du hast ja einen Bezug zu uns.
Genau, also ich habe mit den Freunden tatsächlich auch selbst einen Freiwilligendienst gemacht und bin da dadurch in die ehemalige Arbeit gerutscht, sozusagen als Teamerin, später als Esel. Ich glaube, das gibt es jetzt gar nicht mehr, dieses Programm, so in dem Format, wie ich angefangen habe. Und dann bin ich weiter aufgestiegen, in Anführungsstrichen, als Seminarleitung und gebe jetzt auch seit ein paar Jahren antirassistische Workshops bei den Freunden.
Eigentlich nur bei den Freunden oder machst du es auch in anderen Kontexten?
Also ich habe das tatsächlich auch im Kontext meines Referendariats. Also ich bin jetzt Lehrerin und habe in der Ausbildung tatsächlich auch so kleinere Workshops gegeben, aber das wirklich nur so ganz sporadisch. Also eigentlich wirklich überwiegend über die Freunde gemacht, ja.
Aha. Ja. Wo hast du denn Freiwilligendienst gemacht?
In Kolumbien war ich.
Ah, ja. Okay. Also eine outgoing ehemalige.
Genau, ja.
Und du bist Lehrerin. Mhm. Was für eine Lehrerin bist du oder in welcher Schulform, was machst du da?
Also ich arbeite an einem Gymnasium hier in Hamburg und unterrichte eigentlich von der 5. Klasse bis zum Abitur alle Jahrgänge. Genau, und das in den Fächern Deutsch und Spanisch. Also bin da so ein bisschen auch beim Spanischen geblieben und habe das einfach ein bisschen weiter verfolgt, ja.
Der Freiwilligendienst prägt dann doch, ne?
Ja, total. Ja.
Ich wollte eigentlich vor dem Freiwilligendienst Schauspieler werden, das war total klar. Und nach dem Freiwilligendienst war es überhaupt nicht mehr klar. Und dann bin ich Sozialarbeiter geworden.
Das ist ja fast dasselbe.
Ist irgendwie, ja. Ja, also mit Gruppenarbeiten hat auch was von Schauspiel auf jeden Fall.
Ja. Ja, also mich hat die Zeit auf jeden Fall auch sehr geprägt, also in diesem pädagogischen Kontext mich einmal im Ausland auszuprobieren und dann zu gucken, kann ich mir das vorstellen, ne, in der Schule zu arbeiten und mit Kindern und Jugendlichen tätig zu sein. Und das war schon eine sehr prägende Zeit, ja.
Mhm. Und es ist natürlich total toll, dass du auch Seminarerfahrungen in den Freiwilligendiensten hast, weil darum soll es heute ja auch gehen. Aber vorher würde mich noch interessieren, du machst antirassistische Arbeit. Wie bist du zu dem Thema gekommen und zu dieser Arbeit?
Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Also ich habe tatsächlich einen eigenen biografischen Bezug. Also meine Mutter kommt ursprünglich aus Korea und ich habe eben als Kind schon durch sie vor allem auch an mir selbst rassistische Erfahrungen sammeln müssen. Also ich bin also auch selber betroffen gewesen, aber auch über meine Mutter. Und ich hatte das Thema aber nie so präsent für mich. Also ich konnte vieles nicht benennen, was mir passiert ist oder meiner Mutter passiert ist. Also mir hatte einfach die Sprache gefehlt. Also ich habe gemerkt, irgendwas ist nicht gut oder es ist kein gutes Gefühl, wenn man das erlebt. Aber ich hatte einfach keine Art, das irgendwie für mich zu verbalisieren. Und dann tatsächlich nach dem Freiwilligendienst bin ich über Tupoka Ogette tatsächlich, über ihr Buch an das Thema gekommen. Und dann ist mir wirklich, das war wie so ein Lichtschalter, der angegangen ist. Sie hat einfach so viele Dinge so auf den Punkt gebracht und benannt, die ich einfach schon kannte, aber einfach nicht wusste, wie ich das artikulieren kann und dass es dafür auch Begriffe gibt. Und da bin ich dann eben ja durch verschiedenste Autorinnen, auch Alice Hasters und so in dieses Thema eben reingekommen und habe mich da immer intensiver mit auseinandergesetzt und dann auch in meinem Studium tatsächlich eine kleine empirische Studie auch über den Kontext Freiwilligendienst geführt tatsächlich, inwiefern sich Sichtweisen durch einen Freiwilligendienst in der Schule, man kann ja eben auch so Mini-Freiwilligendienste in der Schule durchführen, nicht so lange wie bei den Freunden, also es geht da nicht ein Jahr, sondern nur für ein paar Wochen. Und ich hatte als Untersuchungsschwerpunkt eben, inwiefern sich die Sichtweisen dieser jungen Teilnehmenden verändert hat oder ob die sich überhaupt verändert hat oder in welche Richtung die Einstellungen von den Teilnehmenden gingen. Und da bin ich dann auch nochmal in einer wissenschaftlichen Richtung an das Thema rangekommen und habe das eben auch ein bisschen untersucht. Genau. Und das war so der Startpunkt. Und anschließend habe ich dann eben oder parallel dazu angefangen, bei den Freunden eben diese Workshops anzubieten.
Und das sind oder waren explizite Workshops zum Thema Antirassismus, genau, die du gemacht hast?
Ja.
Ah ja, da bin ich schon mal neugierig, gleich mehr zu hören, auch zu dieser Abschlussarbeit, die du gemacht hast. Mhm. Vorher, das klingt wie, wenn du es beschreibst, wie als hättest du durch diese eigene Auseinandersetzung eigentlich eine Sprache für was gefunden, was vorher so, weiß nicht, unbesprechbar oder unbenennbar war.
Mhm. Ja, also es ist, hört man ja oder habe ich häufig im Austausch auch mit anderen Betroffenen festgestellt, dass natürlich dieses Gefühl omnipräsent ist. Und Tupoka Ogette beschreibt das ganz gut. Also sie hat das nicht selber erfunden, dieses Konstrukt, aber sie bezieht sich immer wieder darauf, zu sagen, dass es wie, also Rassismus zu erleben, ist wie tägliche Mückenstiche zu bekommen. Und ein Mückenstich stört vielleicht jetzt nicht besonders im Gefühl, aber wenn du das täglich 100-mal erlebst, dann tut das irgendwann mal richtig, richtig weh. Und dieses Gefühl, das erleben alle Betroffenen und alle merken das natürlich, nur vielen fehlt die Sprache dafür und die Ausdrucksmöglichkeit, eben bestimmte Phänomene wie das Othering, da können wir ja vielleicht später nochmal genauer drauf eingehen, eben zu benennen und dafür eben auch ja einen Begriff zu finden, der einem auch hilft, das besser zu durchdringen und auch zu verstehen, was eigentlich diese Mechanismen dahinter sind. Mhm. Und das hat mir total geholfen, auch in der eigenen Verarbeitung und auch im Austausch mit anderen und auch in der Sensibilisierung von Nicht-Betroffenen, eben solche Phänomene auch greifbar zu machen und dann eben auch in eine Auseinandersetzung zu gehen und im besten Fall dann auch in eine Reflexion und in einem Vermeiden von rassistischem Verhalten. Ne? Also man muss es ja erstmal für sich klarkriegen, was ist das eigentlich?
Hast du vielleicht ein Beispiel, an dem du das nochmal erklären kannst, dass es so greifbarer wird?
Ja, also zum Beispiel ein klassischer Fall ist ja häufig die Woher kommst du? Frage. Meistens in Bezug auf meinen Namen, früher auch, als ich als Kind noch mehr phänotypisch nicht so aussah, als würde ich zu Deutschland gehören. Auch genau, woher kommst du ursprünglich? Wo sind deine Wurzeln? Du bist ja nicht deutsch oder woher kommen deine Eltern? Also, dass man das darüber eben ganz oft eben erfahren hat, dass man nicht zugehörig ist. Also, dass man immer in irgendeiner Art und Weise auffällt. Das muss auch gar nicht immer negativ gemeint sein, diese Frage. Das ist auch ganz wichtig zu sagen. Also viele, die einen fragen, sagen ja auch immer explizit, es ist ein Interesse und ich möchte einfach wissen, woher man kommt. Das Problem bei der ganzen Sache ist, dass die Antwort häufig nicht akzeptiert wird. Wenn ich dann als Kind gesagt habe, ja, ich komme aus München, dann kam immer als Gegenfrage, nee, ich meine jetzt aber wirklich. Ich meine jetzt wirklich, woher kommst du wirklich? Das heißt, also meine Antwort, die ich in dem Moment gegeben habe, wenn man die akzeptiert und sagt, okay, du kommst aus München, gut, interessant, finde ich eine spannende Stadt oder gefällt mir nicht, dann wäre das natürlich was anderes. Aber die Reaktion darauf ist ja meistens nicht, dass man es akzeptiert, sondern dass man so weiter beharrt, bis man das hört, was man erwartet zu hören. Nämlich, ah ja, okay, du hast du, oder du kommst aus Korea ursprünglich, ne? Oder da, so, und das fand ich zum Beispiel etwas, ne? Also was einem alltäglich begegnet und wofür man aber nicht, also wo ich nicht benennen konnte, was finde ich da, also warum geht's mir dann immer nicht so gut, wenn ich das gefragt werde oder wenn ich mich dann rechtfertigen muss in dem Sinne. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel.
Also es ist wie so die Markierung, du bist anders.
Genau, also das wäre ein typisches Othering, genau. Phänomen, also dass man jemanden zu etwas anderen, also wortwörtlich macht und nicht akzeptiert, dass auch Deutschland divers ist, ne? Und nicht aus einem klassischen Stereotyp eines weißen Menschen besteht, sondern eben ganz unterschiedlich aussehen kann. Und das, aus meiner Erfahrung, war das, was ich am meisten erlebt habe. Ne? Also, ja.
Du hast schon angefangen, so ein bisschen über eine Stimmung, das sind ja auch strukturelle Phänomene, die Rassismus sind in Deutschland. Wie erlebst du gerade aktuell die Debatten, die Diskurse, die Diskussionen, die so laufen in Deutschland rund um das Thema Rassismus? Vielleicht auch im Vergleich zu den letzten Jahren. Was fällt dir da besonders auf?
Also was mir aufgefallen ist, ist, dass natürlich durch das Ereignis in den USA mit George Floyd natürlich eine wahnsinnige Welle auch nach Deutschland gekommen ist, ne? Sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen oder diese Notwendigkeit so klar wurde, dass es jetzt an der Zeit ist, sich damit auseinanderzusetzen. Das Tragische daran ist, finde ich, aus meiner Perspektive, dass es das gebraucht hat aus den USA, um sich mit Rassismus in Deutschland zu befassen. Also weil natürlich war das ganz, ganz, ganz schlimm, was dort passiert ist. Aber wir haben in Deutschland genauso Fälle, die auch hätten Anlass sein können, um in eine Auseinandersetzung mit Rassismus in Deutschland zu gehen. Und damit meine ich jetzt gar nicht unbedingt nur den Nationalsozialismus, sondern eben auch Vorfälle in den letzten 10, 20, 30 Jahren. Und ich habe das Gefühl, es ist eine Sensibilisierung, also wurde angestoßen. Also viele haben dadurch gesehen, okay, wir haben ein Problem und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Was dabei eher schwierig ist, aus meiner Perspektive, ist, dass das Thema immer doch noch sehr auf den rechten Rand geschoben wird. Also es wird erkannt, okay, die AfD ist ein Problem als Partei oder die NPD ist ein Problem als Partei. Aber es wird eben nicht gesehen, dass das extreme Ausläufe von natürlich Rassismus sind, aber dass Rassismus ein Phänomen ist, was sich durch unsere gesamte Gesellschaft zieht. Und das, weil es schon seit Hunderten von Jahren existiert und eben gar nicht von heute auf morgen eliminierbar ist. Ne? Also wenn man sich vorstellt, ein Konstrukt, was über Hunderte von Jahren gewachsen ist und sich verfestigen konnte, kann nicht innerhalb von 10, 20 Jahren aufgelöst werden. Das heißt, es braucht total viel Arbeit in einer Gesellschaft, um das wieder rauszukriegen. Und deswegen finde ich auch so Slogans, wie man sie häufig an Schulen findet, Schule ohne Rassismus, eigentlich Quatsch, weil es gibt keine Schule ohne Rassismus. Es gibt, also wenn man das umformulieren würde, wäre es möglich zu sagen, es gibt eine Schule mit Rassismusbewusstsein. Das wäre etwas, finde ich, was vom Slogan her besser passen würde, weil es gibt keine Institution, die ohne Rassismus ist. Das ist nicht möglich. Und was aber möglich ist, ist, sich dessen bewusst zu werden, wo wirkt Rassismus, wo finden wir das und wie können wir das Stück für Stück auch aufbrechen. Aber unsere gesamte Welt ist rassistisch geprägt und sich da rauszuziehen und zu sagen, wir machen jetzt zum Beispiel eine Schule ohne Rassismus, ist halt, habe ich das Gefühl, so der leichte Weg, sich ein gutes Gewissen zu machen und zu sagen, ja, an unserer Schule existiert das nicht und wir machen was dagegen, also es ist quasi nicht existent, aber es ist utopisch, ne? Und ich glaube, es müsste viel mehr angesetzt werden, erstmal das Bewusstsein zu schärfen und dann natürlich auch in das Verhindern von rassistischen Aktionen oder Vorkommnissen zu gehen. Genau, und das ist, glaube ich, also oder das ist mir in den letzten Jahren vor allem auch aufgefallen, dass dieses Bewusstsein schon immer deutlicher wird in vielen Bereichen, aber trotzdem immer noch ein Blasenphänomen bleibt. Also dass es, je nachdem, in welche Kreise man geht, also in meinem Freundeskreis zum Beispiel sind die Leute schon sehr aware, also sehr irgendwie achtsam und haben sich mit der Thematik auseinandergesetzt. Aber man merkt dann natürlich, wenn man in andere Kontexte kommt, dass es eben auch noch viele Bereiche gibt, wo das noch überhaupt nicht angekommen ist. Und ich glaube, das finde ich immer spannend. Also je nachdem, mit wem oder wo man sich befindet und mit wem man sich darüber austauscht, kann das so oder so ausfallen.
Es ist halt auch so unbequem, ne? Also ich erlebe oft,
natürlich.
Ich habe auch eigene Workshop-Erfahrungen dazu, dass das als sehr unbequem und unangenehm und eigentlich ist das was, womit ich nichts zu tun haben will, weil es wirft ein Licht auf mich, in dem ich nicht stehen möchte.
Genau. Ja, es gehört halt nicht zu deinem Selbstverständnis. Also ich würde mal behaupten, die Mehrheit von uns möchte nicht rassistisch sein. Es gibt natürlich Menschen, die möchten das. Das sind die extremen Rechten, ne? Das ist das, was ich vorhin auch angesprochen hatte mit der AfD. Es gibt natürlich durchaus Leute, die sagen, sie sind rechts und ich möchte so sein. Aber der Großteil, würde ich mal behaupten, von uns möchte vom eigenen Selbstverständnis her nicht rassistisch sein und ist es aber trotzdem. Mhm. Ne? Und das ist das Problem bei dieser Thematik, was mir dann auch häufig in der freiwilligen Arbeit auch auffällt, also in den Workshops, die ich gegeben habe, dass es für viele einen Angriff bedeutet, wenn man dieses Thema anspricht und die eigene Involviertheit deutlich macht und die eigene Verantwortlichkeit in diesem System. Und das kommt quasi wie eine Ohrfeige gleich, wenn ich jemandem sage, das ist rassistisch, was du gerade gesagt oder getan hast. Und man möchte das aber gar nicht sein. Dann ist es natürlich erstmal ein total ungutes Gefühl und man geht in die Abwehrhaltung und sagt, nein, aber ich bin doch nicht und ich möchte doch gar nicht rassistisch sein. Also man kann natürlich diese Gegenreaktion auch nachvollziehen. Das ist auch ein total nachvollziehbare erste Reaktion, sage ich mal. Ne? Und das macht die Arbeit sehr anspruchsvoll und sehr, wie du schon meinst, sehr anstrengend auch manchmal, ja.
Das ist ja eigentlich so dieses Thema der Widerspruchstoleranz, ne?
Ja.
Kennst du das? Also dieses, ich habe eigentlich dieses Bild von mir, ich bin nicht so, dann merke ich in einem Workshop zum Beispiel, oh, ich bin das doch. Und das zusammenzubringen, also das auszuhalten, dass das beides da ist.
Ja.
Wie kann man das denn üben, Aimi? Wie geht das?
Oh, das ist schwierig. Also ich glaube, was immer der erste wichtige Schritt ist oder was ich in Seminaren auch merke, ist, dieses Gefühl ist erstmal okay. Also auch diese Emotionen auch erstmal rauszulassen, ist auch in erster Linie okay. Die Frage ist, was macht man dann damit? Und ich plädiere immer dafür, den Menschen oder die Menschen, die einen auch darauf aufmerksam machen, die zum Beispiel entweder in Workshops irgendetwas anleiten oder man unterhält sich mit Betroffenen und wird darauf aufmerksam gemacht, das, was du gerade gesagt hast, ist rassistisch, dass man sich das erstmal anhört, erstmal nichts sagt, erstmal versucht, seine Emotionen erstmal runterzufahren, diesen ersten Impuls, das hat nichts mit mir zu tun, das möchte ich nicht, dass man diesem Impuls erstmal nicht nachgeht, sondern erstmal darüber nachdenkt, was hat diese Person gerade zu mir gesagt, weil man darf ja nicht vergessen, für betroffene Menschen ist es wahnsinnig anstrengend und es ist ein wahnsinnig großer Schritt, einer geliebten Person oder einer Freundin oder wem auch immer zu sagen, das hat mich gerade verletzt. Das ist etwas, was eine Überwindung bedarf, ne? Also, und dem erstmal zuzuhören, erstmal sich zu überlegen, okay, wenn die Person mir das gesagt hat, dann möchte ich erstmal darüber nachdenken. Das ist ähnlich, kann man sich vielleicht vorstellen, wie du bist jemandem auf den Fuß getreten, hast du wahrscheinlich nicht mit Absicht gemacht und trotzdem würde man sich dafür entschuldigen und sagen, es tut mir leid, ich versuche es nächstes Mal besser zu machen oder ich versuche das nächste Mal zu verhindern. Also so diese Metapher benutze ich immer ganz gerne, weil die wenigsten würden das absichtlich machen. Ne? Die wenigsten würden eine Freundin oder einen Bekannten absichtlich verletzen. Und das finde ich immer ganz wichtig, einfach Betroffenen zuzuhören, das erstmal wirklich sacken zu lassen, was dort gesagt wurde.
Und die wenigsten würden ja auch, nachdem sie jemanden auf den Fuß getreten sind, sich um sich selber kreisen, ne?
Genau, ja. Würde man ja sagen, ja, ich habe es ja nicht mit Absicht gemacht.
Ja, genau.
So, ja.
Also, das ist eine schöne Metapher, ja. Klar, ich würde mich um dich kümmern, sagen, oh Mann, sorry, ich bin dir auf den Fuß getreten.
Ja, genau, ja.
Lass uns doch nochmal in diesen deutschen Kontext gucken, weil ich das spannend finde und auch immer wieder einen Eindruck habe, das ist ein besonderer Kontext in Deutschland. Ich weiß nicht, ob es eine besonders dicke Bretter zu bohren sind in Deutschland oder ob das nur so ein subjektiver Eindruck von mir ist. Du hast erzählt, es gab in den Vorfall mit George Floyd, die Polizeigewalt, die rassistische Polizeigewalt in den USA. Das hat es gebraucht, um überhaupt hier nochmal einen neuen Diskurs zu starten. Das ist ja auch nicht der erste, es gab ja immer wieder auch Anläufe. Hast du auch den Eindruck, dass es in Deutschland wie besonders schwer ist, über den eigenen Rassismus zu reden? Oder würdest du sagen, das ist eigentlich ein Phänomen, das es so auch anderswo gibt?
Also es kommt immer ganz auf die eigene Geschichte, auf die eigene Landesgeschichte drauf an. Natürlich hat die USA eine andere Geschichte als Deutschland, wenn ich jetzt die USA als Referenz heranziehen würde. Was ich in Deutschland als Problem empfinde, ist die Auseinandersetzung mit Rassismus, auch zum Beispiel im Bildungskontext, jetzt wenn wir bei der Schule bleiben. Ich habe in der Schule gelernt, der Nationalsozialismus, das war eine Zeit, wo alle irgendwie ein kollektives Blackout hatten. Wo auf einmal alle nicht wussten, was da eigentlich passiert ist. Und auf einmal hatten wir die Katastrophe und der Holocaust ist passiert. So wurde mir das in der Schule vermittelt. Und ich habe das als Schülerin nie verstanden, wie das eigentlich sein kann. Also wie kann der Holocaust einfach passieren? Warum hat da keiner was dagegen gemacht? Wie ist es überhaupt dazu gekommen? Und da fängt ja das Problem schon an. Man setzt sich total isoliert mit einem Phänomen auseinander und schaut sich überhaupt nicht die gesamten Zusammenhänge an, die eigentlich schlussendlich in dieser Katastrophe geendet sind, ne? Also wenn man hunderte Jahre vorher geht und sich die europäische Kolonialgeschichte anguckt, dann wird ein viel deutlicher, dass dieser rassistische Gedanke und das, was die Nationalsozialismus schon auf den Gipfel der Schrecklichkeit gehoben haben, dass das der Gipfel einer Entwicklung ist, die aber hunderte von Jahren davor schon angefangen hat. Mhm. Und wenn man das nicht versteht, dann ist es total schwierig, auch für, kann ich auch nachvollziehen, mir ging es auch als Schülerin genauso, zu verstehen, wie funktioniert Rassismus eigentlich, ne? Woher kommt das? Und das ist eben nicht ein Phänomen, wo wir als Deutsche zum Beispiel einfach mal ein Blackout hatten und nicht wussten, was da passiert, sondern dieses Gedankengut, was die Nazis verinnerlicht und gelebt haben, hat ihre Ursprünge in der europäischen Kolonialgeschichte. Mhm. Und das lernt man nicht, oder habe ich auf jeden Fall damals noch nicht in der Schule gelernt. Gott sei Dank ist das heutzutage ein bisschen anders. Tatsächlich.
Ist das anders? Ja. Verändert sich das?
Also zumindest stückchenweise. Also das, was ich eben teilweise gespiegelt bekomme von den Teilnehmenden in den Workshops, aber auch von KollegInnen, die Geschichte unterrichten, ist das schon so, dass man sich das viel, viel mehr anguckt und auch viel genauer darüber spricht. Aha. Und das hilft im Verständnis, ne? Wie kann überhaupt so eine Katastrophe passieren? Da muss ja wahnsinnig viel vorausgehen. Und das fehlt. Und da habe ich das Gefühl, da ist in Deutschland der Fokus natürlich auch zu Recht, ne, auf der Auseinandersetzung des Nationalsozialismus gewesen, eine Aufarbeitung und so weiter. Aber da fehlt eben der Bezug zu Ereignissen, die viel weitreichender sind, ne, und die einfach schon viel, viel, viel länger vorher passiert sind, um das richtig zu verstehen. Genau, und das würde ich sagen, macht Deutschland als Land der Auseinandersetzung mit Rassismus komplex. Und in den USA, wenn man sich das oder wenn man das gegenüberstellt, die haben ja eine ganz andere Geschichte, ne? Natürlich, die haben mit Sklaverei natürlich nochmal einen ganz anderen Fokus. Und wenn man sich aber zum Beispiel die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Rassismus in den USA anguckt oder auch in Großbritannien, die sind viel, viel weiter als in Deutschland. Also, und das sagt ja schon einiges, ne? Wenn es in Universitäten aufgearbeitet wird, wenn es Forschungsgebiete gibt, die sich explizit mit Rassismus beschäftigt und das in Deutschland wirklich noch in den Kinderschuhen steckt. Also Karim Feridoni ist zum Beispiel ein namenhafter Professor, der einen Lehrstuhl hat in Deutschland und der an Rassismuskritik forscht oder an Rassismus. Und er aber einer der wenigen ist, die das machen in Deutschland. Ne? Da fragt man sich ja schon, wie das eigentlich sein kann. Es gibt die Notwendigkeit, das merken wir ja, aber es fehlt irgendwie dieser Schritt, da auch in die Lehre zu gehen, in die Wissenschaft zu gehen und das auch wirklich wissenschaftlich fundiert aufzuarbeiten, ne? Und das macht es anspruchsvoll.
Es ist echt spannend, weil ich habe vor circa 10 Jahren mein Studium abgeschlossen und ich hatte einige Seminare zu postkolonialer Theorie und das war vor 10 Jahren der neueste Shit. Das war so richtig, wow, krass, ihr seid ja mega progressiv. Und bei uns gab es eine Professurstelle dazu und dann erinnere ich mich noch, gab es, glaube ich, in Frankfurt ein Institut für Postkolonialismus mit Nikita Davan damals. Aber sonst habe ich wenig mitgekriegt und in meiner Schulzeit war das, ich kann mich nicht erinnern, dass überhaupt Thema war. Mhm. Und dabei hat es unsere Welt, auch Deutschland, so enorm geprägt.
Ja.
Strukturell, total. Ideengeschichtlich. Das ist eigentlich ein Phänomen.
Ja, und die Notwendigkeit ist ja da, ne? Nur es gab so lange einfach kein, ich weiß nicht, ob es an Fördergeldern oder an einfach Interesse gefehlt hat, aber es gab lange Zeit einfach nicht viel Innovation in dem Bereich, ne? Obwohl es eigentlich mehr als notwendig gewesen wäre, da in der Richtung einfach auch progressiver zu werden, ja.
Mhm. Im aktuellen Diskurs fällt mir auch auf, dass die Kritik an Antirassismus, aber auch an überhaupt Antidiskriminierungsbewegungen immer harscher wird eigentlich. Mhm. Also Wokeness, ne, ist so mittlerweile ein Kampfbegriff geworden. Mhm. Wenn ich mich richtig erinnere, ist das ja eigentlich einer aus der schwarzen Bewegung in den USA, der aber jetzt mittlerweile mehr oder weniger von Rechten übernommen wurde als ein fast schon Schimpfwort, ne? Das sind die Woken, die immer so vorsichtig und sonst was, also dann kommen diese Vorwürfe. Mhm. Erlebst du das auch oder wie erlebst du das in den letzten Jahren?
Also das ist mir natürlich auch aufgefallen, ne? Also auch in den Medien wird das natürlich auch häufig aufgegriffen. Man muss sich halt immer bewusst werden, wenn man mit Rassismus oder wenn man sich im Kontext Rassismus oder Rassismuskritik beschäftigt oder ja involviert ist, hat es ja immer etwas mit einer Infragestellung der Machtposition zu tun. Das ist eigentlich egal, in welcher Diskriminierungsebene wir uns befinden, ne? Wenn wir jetzt intersektional gucken, Sexismus, Rassismus und so weiter, die verschiedensten...
Intersektional musst du kurz einmal erklären.
Ja, also Intersektionalität bedeutet einfach, es gibt ja unterschiedliche Diskriminierungsformen. Man kann aufgrund seines Alters zum Beispiel diskriminiert werden, aufgrund seiner körperlichen Konstitution, man kann aufgrund seines Geschlechtes diskriminiert werden, man kann aufgrund seiner sexuellen Orientierung diskriminiert werden oder eben aufgrund seiner Herkunft oder ja seiner Hautfarbe diskriminiert werden. Das sind jetzt einige Beispiele, das ist eine unendlich lange Liste. Und Intersektionalität bedeutet, dass sich diese verschiedenen Diskriminierungsformen natürlich auch überlappen. Also zum Beispiel eine schwarze Frau erlebt zum Beispiel sowohl Sexismus als auch Rassismus, ne? Während zum Beispiel ein schwarzer heterosexueller Cis-Mann jetzt zum Beispiel lediglich erstmal nur Rassismus erleben würde, ne? Wenn man jetzt nur nach diesen Kategorien gehen würde. Und das ist wichtig zu wissen, weil auch da gibt es Unterschiede, ne? Also je mehr Diskriminierungsformen natürlich, oder je mehr Diskriminierungsformen man selbst ausgesetzt ist, da macht man natürlich eine andere Erfahrung als jemand, der zum Beispiel nur einseitig diskriminiert wird. Genau, und diese Auseinandersetzung mit jeglicher Form von Diskriminierung bedeutet immer eine Infragestellung der jeweiligen Machtposition in diesem Kontext. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich bin zum Beispiel eine heterosexuelle Frau, das heißt, ich werde aufgrund meiner sexuellen Orientierung nicht diskriminiert in der Gesellschaft. Ich habe in diesem Kontext, in diesem intersektionalen Kontext zum Beispiel, eine Machtposition inne gegenüber zum Beispiel homosexuellen Frauen oder Männern, ne? Weil ich da nicht diskriminiert werde. Das heißt, in dem Kontext habe ich eine machtvolle Position. Das heißt aber nicht, dass ich nicht in anderen Bereichen natürlich auch in einer benachteiligten Position sein kann. Also als Frau, zum Beispiel aufgrund meines Geschlechtes oder auch aufgrund meiner Herkunft oder der Herkunft meiner Mutter, kann ich natürlich von Rassismus und auch von Sexismus betroffen sein. Das muss einem halt bewusst werden, je nachdem, ne, worüber wir gerade reden, hat man mal mehr eine Machtposition und dann aber vielleicht auch keine Machtposition. Ne? Und wenn jetzt eine Auseinandersetzung, bleiben wir mal beim Rassismus, passiert, hinterfragt man natürlich die machtvolle Position, in dem Sinne die nicht betroffenen weißen Menschen, die nicht von Rassismus betroffen sind. Und das ist natürlich immer eine existenzielle Bedrohungslage für viele. Mhm. Also zumindest vom Empfinden her, weil man natürlich Privilegien hinterfragt, man hinterfragt Zugänge, man hinterfragt einfach verschiedene Bereiche, die das Leben tangieren. Und das ist unangenehm. Und das wollen viele natürlich nicht. Also natürlich wollen viele ihre Privilegien und so weiter behalten, ne? Und deswegen ist nach meiner Meinung halt häufig dann dieser Gegenangriff. Ja, jetzt wollen sie hier alles verändern und in Frage stellen, weil das natürlich auch an die eigene Substanz geht und an die eigenen, ja, an die eigenen Privilegien. Das ist eine Bedrohungslage. Mhm. Und ich glaube, da reagieren eben viele mit, ja, so einer Anti-Haltung und ja, mit so einer Umkehr quasi. Und ja, das ist mein Erklärungsansatz, warum sich das manchmal in solchen Bereichen zeigt.
Das ist eigentlich spannend, weil es ja gerade in so vielen Bereichen darum geht, in so einem Mainstream-Diskurs, ah, uns wird was weggenommen.
Mhm. Ja,
fällt genau. Mir gerade auf, ne? Da gibt es ja Parallelen. Also die Wärmepumpe, ich darf nicht mehr SUV fahren oder. Also es gibt dieses Gefühl von mir wird was weggenommen, was mir eigentlich zusteht.
Oder jetzt darf man ja gar nichts mehr sagen. Das ist ja auch ein Klassiker. Ja. Ja. Ne? Also von Menschen, die nicht betroffen sind, die mit Begriffen hantieren, die einfach diskriminierend sind und lange nicht mehr zeitgemäß, sowieso nicht. Und die dann sagen, oh, jetzt wird mir hier der Mund verboten. Wir haben ja hier in Deutschland keine Meinungsfreiheit. Mhm. So, und das ist eben das Problem, ne? Das hat ja wenig mit Meinungsfreiheit zu tun. Man kann in Deutschland sagen, was man möchte, ne? Also es geht auch in diesem Kontext häufig darum, das höre ich auch eben häufig von Nicht-Betroffenen, ja, aber was darf man denn dann überhaupt noch sagen? Und früher war das doch auch in Ordnung, diese Begriffe zu verwenden. Man darf weiterhin diese Begriffe verwenden. Es geht hier nicht darum, dass hier irgendwas verboten wäre. Es geht darum, sich bewusst zu werden, was das mit Menschen macht. Wenn ich mich bestimmt artikuliere, wenn ich bestimmte Begriffe nutze, möchte ich denn jemanden verletzen? Also man muss dir muss bewusst sein in dem Kontext, wenn ich diesen Begriff verwende, werde ich höchstwahrscheinlich Menschen damit verletzen. Und möchte ich das? Oder möchte ich nicht lieber das akzeptieren und respektieren, wenn Menschen mich darüber aufklären und sagen, dieser und jener Begriff hat diesen und jenen historischen Hintergrund und ist herabwürdigend und verletzend und diskriminierend, ob ich das dann nicht eigentlich vermeiden möchte, wenn es Alternativen dafür gibt. Ne? Und das ist mir auch häufig aufgefallen, dass immer mit dem Verbotsbegriff gearbeitet wird, ne? Dass man gar nichts mehr sagen und tun dürfte. Man darf in Deutschland sehr vieles tun und sagen. Es geht darum, ob man das halt möchte, sich weiterhin so zu äußern.
Ich habe gestern von einem Kollegen gelernt, der hat zu mir gesagt, versuch doch mal zu unterscheiden zwischen Verzicht und Wählen. Mhm. Also, dass du eine Wahl hast zu etwas.
Ja.
Das macht es schon ganz anders, ne?
Ja, und es gibt ja Alternativen. Es gibt ja alternative Begriffe, die gewählt werden können, um deutlich zu machen, was man meint oder wen man meint, ne? Und da ist halt vielleicht auch immer wichtig, wieder die Perspektive zu verwenden zwischen Fremd- und Selbstbegriffen. Ne? Also diese Fremdbegriffe, die häufig verwendet wurden, stammen aus einer Zeit, wo Menschen eben benannt, stigmatisiert, kategorisiert wurden. Und jetzt erheben diese Leute einen eigenen Anspruch darauf, wie sie in der Gesellschaft bezeichnet und wahrgenommen werden möchten. Und ist es nicht an der Zeit, dem zuzuhören und zu sagen, ja, natürlich, war lange genug der Fall, dass das umgedreht war und quasi die Mächtigen aus einer Position heraus alles bestimmt haben, die sogenannte Deutungshoheit hatten und bestimmt hatten, was ist jetzt in Ordnung und was nicht und was ist modern und was nicht und was ist schön und was nicht. Ist das nicht viel besser, wenn man das wenn man das zulässt und sagt, ihr lasst doch die Leute selber entscheiden, wie sie bezeichnet und bezeichnet werden möchten.
Mhm. Ehrlich gesagt, mir fehlt da ein bisschen das Verständnis, ich verstehe manchmal nicht, warum das so schwer ist, das nachzuvollziehen.
Da gibt es tatsächlich einen Erklärungsansatz für. Also ich hatte ja den Begriff gerade schon genannt, diese Deutungshoheit hat auch etwas mit der Machtposition zu tun. Mhm. Wer bestimmt eigentlich, was okay, schön, modern, angesagt ist und so weiter? Ne? Wer ist da eigentlich in der Position, das zu bestimmen? Und ich glaube, dass Menschen, die Probleme damit haben, zu akzeptieren, dass jetzt Selbstbezeichnungen durchgesetzt werden, einfach auch fürchten, dass ihre Deutungshoheit nicht mehr so anerkannt wird, wie es halt einmal war. Ne? Und das hat was mit einem Machtverlust zu tun. Ne? Das hat was mit Verlust von Privilegien, vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber zumindest merken diese Menschen dann, ah, okay, jetzt kann ich ja gar nicht mehr irgendwas bestimmen und sagen, weil die machen das ja selber. Und ich glaube, das ist für viele, die das gewohnt sind, immer die Oberhand zu haben, einfach schwierig. Ne? Oder gehen dann in den Widerstand.
Tja. Es gibt ja auch diese Kritik an Antidiskriminierungsbewegung, dass sie wie in Extremformen was so Pseudoreligiöses haben können oder wie, dass dann doch eigentlich eine neue Herrschaftsstruktur da gebaut wird, die sagt, ne, wie du zu reden hast oder wie du dich richtig verhalten kannst. Und das ist subtil, aber dass das so da ist. Kannst du mit dieser Kritik was anfangen?
Nein, eigentlich nicht, weil ich sehe das so, wie ich das eigentlich eben schon gesagt habe, dass jetzt einfach eine Zeit des Wandels begonnen hat, in der eben sich die Machtstrukturen langsam, und damit meine ich jetzt überhaupt nicht global gesehen, ne? Wenn man sich das anguckt, ist das noch überhaupt nicht flächendeckend und auf der Strukturebene auch schon noch gar nicht teilweise sichtbar, ne? Aber dass zumindest an der Oberfläche begonnen wurde, dass die Menschen ihre Stimme erheben und für sich selber einstehen und eben sich nicht mehr unterdrücken lassen oder zumindest Strukturen sichtbar werden lassen, wo dieses Problem existiert. Und es geht ja, wie gesagt, nicht darum, jemanden den Mund zu verbieten. Man kann nach wie vor die Sachen sagen, ne? Also es ist ja nicht gesetzlich verboten. Also zumindest einige Begriffe sind gesetzlich nicht verboten zu verwenden. Aber es geht halt darum, zu akzeptieren, dass Menschen eine eigene Entscheidungsmacht haben möchten und in dem Kontext eben sich selber auch selbst bezeichnen möchten, um auch zum Beispiel die eigene Vergangenheit zu würdigen, die eigene Historie, die mit ganz viel Unterdrückung und Schmerz verbunden ist in vielen Fällen, eben auch sichtbar zu machen. Ne? Dafür sind ja diese Begriffe auch wie POC, also People of Color oder also diese verschiedenen Eigenbezeichnungen bezeichnen nicht nur Menschen, sondern sind ja auch ein Versuch, die eigene Vergangenheit und den eigenen Schmerz eben auch sichtbar zu machen und zu benennen, ne? Sich selbst einfach eine eigene Bezeichnung zu geben. Und das finde ich ist total wichtig, dass man das nicht verwechselt mit, jetzt kommt hier eine neue Herrschaftsform und möchte jetzt irgendwie uns den Mund verbieten oder uns in eine bestimmte Richtung drängen, sondern das ist einfach nur der Versuch, den Leuten eine Stimme zu geben, dass sie selbst für sich sprechen können.
Was sagst du zu diesem Vorwurf der Cancel Culture? Also, dass bestimmte Sachen beendet, also Diskussionen beendet oder Menschen nicht mehr öffentlich sprechen dürfen. Da gibt es ja oft dieses Argument, naja, die Leute werden ja gar nicht richtig angehört, sondern werden sofort verboten, was auch immer dieses sofort bedeutet. Aber.
Also ich finde, ehrlich gesagt, ich finde es gut, dass man da mittlerweile zumindest zum Teil, wenn auch manchmal erst im Nachgang, ganz klare Grenzen zieht. Ne? Also ich erinnere mich zum Beispiel, ich glaube, das war diese WDR-Sendung, in der Thomas Gottschalk mit einigen anderen weißen Menschen diverse Rassismen auf den Tisch gepackt hat und das vom Z-Wort bis, ja, weiß ich nicht, also weitere Begriffe einfach wahnsinnig viele Rassismen auf den Tisch gehauen hat. Ich glaube, es war der WDR, ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Und danach gab es ja auch zum Beispiel diese Diskussion. Ne? Und ich finde es eigentlich eine positive Entwicklung, also nicht eigentlich, ich finde es eine positive Entwicklung, dass daraufhin gesagt wird, es gibt bestimmte Dinge, über die diskutieren wir nicht weiter. Das ist keine, also es hat keine Diskussionsgrundlage zu sagen, ist der Begriff okay oder nicht. Wenn man sich nämlich mit der Vergangenheit dieses Begriffs, also zum Beispiel mit dem Z-Wort auseinandersetzt oder auch mit dem N-Wort, dann wird man feststellen, dass dieser Begriff einfach eine wahnsinnig rassistische und schmerzhafte Geschichte hat. Und das ist nicht verhandelbar. Und wenn Gemeinschaften und Menschen sagen, sie möchten aus gutem Grund nicht mehr benannt werden und es gibt weiße Menschen, die das nicht akzeptieren können, dann finde ich es auch gut und richtig zu sagen, wir tragen das als Sender nicht mehr, ne? Und wir laden solche Leute, geben denen keine Bühne, um sich über sowas auszutauschen. Das finde ich ehrlich gesagt legitim. Ne? Also dass das einfach eben auch klar wird, dass es einfach bestimmte Dinge gibt, über die nicht mehr verhandelt wird oder die einfach zu akzeptieren sind, ne? Dass es problematische Begriffe sind.
Und da wären wir mittendrin eigentlich in einem Beispiel von Machtauseinandersetzung,
ja.
Ne?
Ja.
Ja.
Und es ist einfach die Aufgabe eines jeden Nicht-Betroffenen, sich mit den eigenen Privilegien und der eigenen Machtposition auseinanderzusetzen. Und den Anstoß kann man geben, ne? Also das sage ich auch immer auf den Seminaren, an den Workshops, das ist ein Anstoß. Ich werde euch an einem oder zwei Nachmittagen nicht verändern. Und ich werde auch eure Sichtweise an zwei Nachmittagen nicht verändern, sondern das ist als Anstoß gedacht, dass man in die Eigenreflexion geht. Ne? Und das ist ein Prozess, den jeder oder jede Person für sich gehen muss. Ne? Man kann natürlich Ideen und Impulse geben, aber das wird nicht von heute auf morgen passieren.
Du hattest erzählt auch von strukturellen Veränderungen, Da fand ich auch diesen, also dass du nochmal diesen Machtbegriff so reingeholt hast, hilfreich. Hast du vielleicht noch ein paar Beispiele, wo es zum Beispiel strukturelle Veränderungen braucht, um das einfach ein bisschen besser verstehen zu können, was du da meinst?
Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel beim Beispiel Schule bleibe, also ich bin sehr im Schulkontext, deswegen ziehe ich da immer ganz gerne Beispiele heran. Es ist ja ganz oft merklich, wenn man sich die Lehrkräfte in einer Schule mal anguckt. Bleiben wir mal bei irgendeinem Gymnasium. Gucken wir uns die Lehrkräfte an, die dort unterrichten, überwiegend. Zumindest an vielen Schulen, die ich besucht und kennengelernt habe, war es schon so, dass der Lehrkörper überwiegend weiß war. Also es gab wenig POCs, wenig Menschen mit dem sogenannten Migrationshintergrund oder mit einer Migrationsgeschichte. Je nachdem, in welchem Stadtteil und in welcher Schulform man ist, variiert das natürlich. Was aber auch wieder problematisch ist, da können wir vielleicht auch nochmal drauf gucken, dass natürlich an bestimmten Schulformen die Quote wieder höher ist als zum Beispiel an Gymnasien. Und das ist ja schon von der Struktur her ein Problem. Wenn ich jetzt zum Beispiel viel mit Schülern und Schülerinnen in Kontakt bin, die zum Beispiel eine Migrationsgeschichte haben und ich als Lehrperson bin zum Beispiel eine weiße Person, dann hat man ja automatisch ein Machtgefälle. Ne? Und da zeigt sich natürlich auch die Schwierigkeit, dass man in diesem System natürlich auch mehr oder weniger länger drinsteckt. Ne? Also die Schüler und Schülerinnen sind da eben dem auch so lange ausgesetzt und können sich manchmal auch wenig dagegen wehren. Ne? Und da bedarf es halt meiner Meinung nach ganz, ganz viel Arbeit in Schulen, um den Menschen das auch bewusst zu werden, was das eigentlich bedeutet. Man hat ja schon als Lehrkraft eine Machtposition und dann in dem Kontext aber noch eine zusätzliche, weil man natürlich auch im Kontext des Rassismus nochmal eine andere Verantwortung hat. Und da wird meiner Meinung nach noch viel zu wenig unternommen. Es gibt keine Pflichtseminare, also in Hamburg zum Beispiel nicht, die Lehrkräfte verpflichten an antirassistischen Workshops zum Beispiel teilzunehmen. Und das fände ich aber total wichtig und notwendig, weil ich glaube, vielen ist das gar nicht bewusst. Ne? Und da sind wir wieder bei dem in der unbewussten Tätigkeit, aber es entschuldigt es ja nicht. Also deine Verantwortung ist ja schon, sich damit auseinanderzusetzen. Genau, das wäre zum Beispiel ein Beispiel, wo das sehr deutlich wird, finde ich, dieses Machtgefälle.
Danke dir. Lass uns mal über die Freiwilligendienste reden. Und da würde mich eigentlich zu Beginn interessieren, von deiner Abschlussarbeit zu hören. Das hattest du mir im Vorgespräch erzählt, du hattest am Anfang des Interviews auch kurz erwähnt. Du hast in deiner Abschlussarbeit, sagst du mal lieber, du hast, glaube ich, die Meinung von Leuten, die ins Ausland gehen, hast du untersucht, nicht wahr?
Genau. Also ich habe Interviews geführt mit verschiedenen Schülern und Schülerinnen, die an einem sogenannten so Mini-Freiwilligendienst teilgenommen haben. Die waren über ein paar Wochen in einem Land des globalen Südens, eigentlich alle auf dem afrikanischen Kontinent, genau, und haben dort eben in unterschiedlichen Projekten gearbeitet. Und was ich untersucht habe, war, inwiefern sich die Sichtweise dieser Schüler und Schülerinnen über diesen Freiwilligendienst, über diese Zeit hin verändert hat. Also gab es eine Sensibilisierung im Kontext des Rassismus oder auch, ich habe es eigentlich auch versucht, ein bisschen intersektionaler aufzuziehen, aber mit dem Fokus auf Rassismus gesetzt. Inwiefern hat sich deren Bild über Menschen aus den Ländern, zum Beispiel in die sie gereist sind, eigentlich durch die Zeit verändert? Mit was für Meinungen und Einstellungen sind sie eigentlich danach zurückgekommen? Das war so meine Forschungsfrage, mit der ich mich auseinandergesetzt habe.
Und was waren die Ergebnisse?
Ja, also es war also so ähnlich, wie ich es eigentlich erwartet hatte. Also es ist natürlich auch immer nicht so gut, wenn man schon irgendwie so weiß ungefähr, wohin der Hase läuft. Aber es war schon so, dass sich gezeigt hat, dass die Mehrheit der Teilnehmenden entweder haben sich die Sichtweisen verhärtet, die sie vorher schon hatten, oder sie sind teilweise sogar noch schlimmer geworden. Interessant war da auch den Zusammenhang auch nochmal mit der Projektkonzeption sich anzugucken. Also da gab es auch extreme Unterschiede. Also wie waren die Projekte aufgebaut? Gab es ein sogenanntes Reverse-Programm, also ein Programm, wo auch Menschen aus den Ländern des globalen Südens in die deutschen Schulen gekommen sind, um dort zu sein oder dort in Projekten zu arbeiten? Und da hat man eben, oder habe ich festgestellt, dass Schüler und Schülerinnen, die an Projekten teilgenommen haben, deren Aufbau und Struktur schon sehr darauf ausgelegt war, ein Projekt auf sogenannter Augenhöhe zu sein, also mehr oder weniger schon in diese Gleichberechtigung zu gehen, dass diese Schüler und Schülerinnen schon ein deutlich sensibilisierteres Bild hatten bei ihrer Rückkehr. Also man hat, also ich habe auf jeden Fall einen Zusammenhang feststellen können zwischen, was macht die Organisation, wie bereitet die ihre Freiwilligen quasi vor und nach und wie, was macht das am Ende mit der Sichtweise? Also da gibt es auf jeden Fall, gab es auf jeden Fall einen Zusammenhang. Während bei anderen Projekten zum Beispiel, wo es teilweise gar keine Vor- und Nachbereitung gab, auch das Bild dementsprechend sich verschlechtert oder so oder gleich geblieben ist, ne? Und spannend war halt irgendwie auch, dass das häufig so positive Rassismen waren, die sich gezeigt haben. Also,
was meinst du mit positive Rassismen?
Also es gibt ja, positiver Rassismus ist zum Beispiel, alle schwarzen Menschen können gut tanzen oder haben Rhythmus im Blut. Das ist ein positiver Rassismus, weil es ja quasi eine Verallgemeinerung einer ganzen Gruppe ist, die A überhaupt nichts, also die A gar nicht stimmt und B natürlich auch die Individualität komplett vernachlässigt und auch natürlich das harte Training und das, was die Leute dafür tun müssen, um so gut tanzen zu können, natürlich auch völlig außen vor lässt. Das wird dann so naturalisiert. Also bedeutet, es wird denen so in die Gene gelegt, dass sie ja gar nichts dafür tun müssen, um gut tanzen zu können. Das untergräbt ja auch so ein bisschen deren Disziplin und was sie dafür tun mussten. Ne? Und sowas zum Beispiel habe ich häufig erlebt in den Interviews, aber halt auch der Fokus auf extreme Gegensätze. Also dass der Fokus auf die extreme Armut, auf die extreme Verschmutzung, auf die Leute sind so arm, aber trotzdem glücklich mit dem, was sie haben. Also dass es in diese Richtung ging, also dass eben auch da wieder so eher eine Abgrenzung zu uns passiert, was kann ich oder worüber kann ich erzählen von meinem Freiwilligendienst, was total anders und in Anführungsstrichen exotisch und ausgefallen ist, was es in Deutschland nicht gibt. Ne? Dieses, ja, so ein bisschen, klingt vielleicht doof, aber so, wie sagt man das denn am besten? Dass man sich halt auf irgendwas so krass versteift, was halt bei Menschen in der Heimat dann zum Beispiel so Eindruck hinterlässt. Boah, die hat es aber jetzt durchgezogen, ja, in diesem runtergekommenen Haus für 3 Wochen zu wohnen zum Beispiel. Ne? Und das war halt ganz oft spürbar. Und das fand ich spannend. Also, dass man da auf jeden Fall einen Zusammenhang zwischen der Struktur der Freiwilligendienste erkannt hat und deren Sichtweise. Und deswegen finde ich es eben auch so wichtig, immer auf die Strukturebene auch zu gucken. Auch auf Freiwilligendienste jetzt im Kontext von den Freunden. Ne? Ihr macht das ja schon sehr schön mit den Vor- und Nachbereitungsseminaren. Und das hat sich auch in den letzten Jahren total gesteigert mit der Auseinandersetzung, weil das einfach total wichtig ist. Aber auch da gibt es natürlich Verbesserungsmöglichkeiten, ne? Wie man das noch mehr einbeziehen könnte. Und das ist total wichtig, meiner Meinung nach.
Erzähl mal mehr. Das ist ja, glaube ich, jetzt spannend für uns. Also wenn es jetzt um die zum Beispiel Vor- und Nachbereitung geht, ne? Das ist ja in unserem Kontext dann Seminare. Was würdest du sagen, ist aus rassismuskritischer Perspektive wichtig, da zu machen?
Also es wird ja schon, zumindest das, was ich in den letzten Jahren erlebt habe, wird ja meistens ein rassismuskritischer Workshop auf den Freiwilligendiensten angeboten. Das finde ich ist in jedem Kontext, egal wohin man reist, wichtig, weil so oder so, finde ich, ist total allgemeinbildend, sich damit auseinanderzusetzen, aber natürlich gerade auch im Kontext von Ländern, die eine bestimmte Historie innehaben. Ne? Wenn wir jetzt auf Indien oder Südafrika oder so als Beispiel zum Beispiel gucken, finde ich es noch wichtiger, weil auch da natürlich die Menschen vor Ort die rassistischen Strukturen auch so internalisiert haben, dass man häufig auch mitbekommt, dass, also zumindest so aus Erzählungen, dass die weißen Freiwilligen schon häufig auch noch so als die ExpertInnen vor Ort sind und deren Worte mehr Wert haben als die Erfahrung von jahrzehntelanger Arbeit vor Ort. Und das ist ganz wichtig, das zu verstehen, dass natürlich auch betroffene Menschen, nur weil du von Rassismus betroffen bist, heißt das nicht automatisch, dass du rassismuskritisch bist, weil auch natürlich eine betroffene Person sich erstmal damit auseinandersetzen muss. Und die Frage ist halt, passiert das auch also flächendeckend vor Ort? Das kann ich immer nicht einschätzen, wie das in den Ländern vor Ort ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass es da auch viele gibt, die eben noch aus dieser Zeit sehr geprägt sind. Und das eben auch noch nicht für sich so reflektiert haben. Und das ist halt die Aufgabe dann auch von den Menschen, die dorthin fahren, eben das aufzubrechen und zu sagen, ich möchte diese Struktur jetzt nicht weitertragen und hier als weiße Retterin oder weißer Retter kommen und euch sagen, wo es lang geht. Ne? Zumal ich gar keine, wahrscheinlich wenig bis keine Erfahrung habe in dem, was ihr hier seit Jahren tut. So. Und das finde ich ist halt sehr wichtig, sich das bewusst zu machen.
Das ist übrigens umgekehrt auch ein Phänomen. Also das Incoming-Freiwillige, von denen höre ich oft, dass die wenig Verantwortung bekommen, obwohl sie im Vergleich zu vielen Outgoing-Freiwilligen älter sind, eine Ausbildung haben, ein Studium haben, also eigentlich kompetenter sind an vielen Stellen, aber deutlich weniger Verantwortung in Deutschland bekommen.
Das ist ja genau das Problem. Also wenn man es mal umdreht, in welche Bereiche die Freiwilligen alle gehen, da müsstest du in Deutschland hochqualifiziert sein, um in diesen Bereichen teilweise arbeiten zu können. Und da zeigt sich ja auch wieder dieses Ungleichverhältnis. Ne? Es ist natürlich schön, wenn man ein Reverse-Programm hat und die Leute kommen hierher, aber auch da muss einfach ganz klar darauf geachtet werden, müssen dieselben Zugänge geschaffen werden. Sonst ist es keine Gleichwertigkeit. Es muss dieselbe Möglichkeit für Menschen bestehen, auch hierher zu kommen, die Erfahrungen zu sammeln. Und das finde ich total wichtig. Und da habe ich das Gefühl, da haben viele Organisationen noch eine Aufgabe vor sich, das noch gleichwertiger hinzubekommen, ne? Dass es noch mehr auf Augenhöhe ist. Es geht natürlich schon in eine richtige Richtung, aber am Ende ist die Arbeit auf jeden Fall noch nicht. Und das würde ich mir sehr wünschen. Also dass eben genau wie du meinst, solche Erfahrungen, also wenn man das umdreht, einfach dass es Freiwillige hier, die aus anderen Ländern kommen, viel schwerer haben, auch hierher zu kommen, ne? Und so eine Erfahrung sammeln zu können.
Das würde ja für die Begleitung bedeuten, auf der einen Seite eine Sensibilisierung und auf der anderen Seite ein Empowerment.
Ja, und auch da wieder hinterfragen von eigenen Privilegien, wenn man sich die Finanzierungsmöglichkeiten anguckt. Ich weiß nicht, ich bin da nicht mehr so drin, aber damals, als ich noch die Seminare gemacht habe, gab es ja fast keine Finanzierungsfonds für Incomer. Ne? Und da könnte man ja auch sagen, man reduziert die Freiwilligen, die ins Ausland gehen, um auch auf der anderen Seite möglich zu machen, dass Leute hierher kommen können. Das wäre auch wieder eine Abgabe von eigenen Privilegien, ne? Und eine Kürzung von Möglichkeiten. Aber auch das gehört, finde ich, dazu. Irgendwie für eine Gleichwertigkeit müssen bestimmte Opfer gebracht werden. Und das fände ich auch fair, ne? Wenn man auf der anderen Seite auch eine Möglichkeit gewährleistet, eben, dass Menschen hier auch herkommen können und auch die sich das finanziell nicht einfach leisten könnten, ne? So eine Erfahrung zu machen.
Es ist besser geworden, aber es ist noch nicht ausgeglichen.
Genau,
noch lange nicht.
Aber es geht in die richtige Richtung. Also wenn ich an mein eigenes Vorbereitungsseminar denke, ich hatte keine Einheit zu Rassismus. Und ich habe das erste Mal davon auf dem Rückkehrseminar erfahren und ich weiß noch, ich war damals sehr enttäuscht von meinen Seminarleitern, weil ich irgendwie so dachte, wieso erzählt ihr uns das jetzt? Also ich habe irgendwie echt so für mich so gedacht, wie schade eigentlich oder wie schade für uns, dass wir das jetzt hören. Weil das, was ihr uns gerade erzählt, also da ging es um, ich weiß gar nicht mehr genau, wir haben da irgendwie so einen Artikel gelesen, wo es auch eben um White Saviorism, also um so dieses Phänomen des weißen Retters und so ging. Und ich hatte irgendwie in dem Moment auch so ein Aha oder so einen kleinen Erleuchtungsmoment und habe mich irgendwie gefragt, wie blöd, wieso, sowas hätte man halt vorher wissen müssen. Oder sowas hätte ich vorher gebraucht, um auch bestimmte Dinge irgendwie auch anders zu machen, ne? Oder einfach ein bisschen bewusster da reinzugehen. Das erinnere ich auch noch richtig gut, dass ich mir das mehr gewünscht hätte tatsächlich. Und da bin ich sehr froh, dass ich in dieser Zeit, seitdem ich, das war ja 2011, den Freiwilligendienst gemacht habe, schon sehr viel getan hat in der Richtung.
Du hattest auch an einer Stelle von diesen Berichten erzählt, also das, wie wird über den Auslandseinsatz berichtet und dass sich da ja so viel widerspiegelt. Es ist jetzt schon, keine Ahnung, über 10 Jahre her, da hat diese Gruppe Glocal aus Berlin diese Broschüre rausgebracht mit kolonialen Grüßen, wo die das ja so minutiös auseinandernehmen eigentlich anhand dieser Berichte. Das finde ich auch ein Phänomen, was du jetzt spannend beschrieben hast, auch, dass eigentlich über das Berichten, es geht gar nicht um den Bericht, sondern es geht eigentlich implizit darum, wie ich mich darstellen kann. Das war ja auch so ein Ansatzpunkt, oder? Dass man an der Stelle nochmal eine Sensibilisierung schafft.
Ja, oder genau, also Glocal e.V. mit kolonialen Grüßen, die Broschüre lege ich auch jedem und jeder Person auf den Seminaren immer sehr ans Herz, weil ich das sehr gut und sehr umfangreich finde und auch so gestalte, dass man, finde ich, einen guten Zugang zu der Thematik bekommt, gerade im Kontext des Freiwilligendienstes. Und Was man sich halt immer wieder fragen muss, sind seine oder die eigenen Beweggründe hinter verschiedenen Tätigkeiten. Also wenn ich jetzt ein Foto mache, zum Beispiel ist mir aufgefallen, es werden oftmals im Ausland einfach ungefragt irgendwelche Menschen fotografiert und auf die sozialen Netzwerke gestellt. Würde ich sowas in Deutschland auch tun? Also würde ich auch hier auf der Straße irgendeinen Opa auf dem Stuhl fotografieren und den in mein Insta-Feed setzen? Also würde ich das tun? Und wenn nein, warum nicht? Warum mache ich das im Ausland? Was ist der Beweggrund? Warum tue ich das? Und das finde ich ist ganz wichtig, sich das zu fragen und gleichzeitig natürlich auch die Rechte der Menschen zu beachten. Ne? Also ich würde ja auch nicht ungefragt hier Leute fotografieren, weil das einfach nicht erlaubt ist. Und genauso erwarte ich oder würde es Freiwilligen sagen, dass ihr euch natürlich die Einverständnis von Menschen erstmal holen müsst, sie zu fotografieren. Das wird, glaube ich, auch selten gemacht. Ne? Also dass man die Menschen erstmal fragt, ist das für dich in Ordnung, wenn ich dieses Foto hier mache und du bist damit drauf? Ne? Das ist ja eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man irgendwie Menschen fragt. Und das ist, finde ich, bei Fotos, bei Berichten und so weiter immer die Frage, was möchte ich damit eigentlich erreichen? Warum beschreibe ich jetzt hier gerade diese Situation? Was ist mein Beweggrund? Möchte ich Menschen damit schocken? Möchte ich die Armut hervorheben? Möchte ich so das extrem andere beleuchten? Möchte ich irgendwie zeigen, wie exotisch in Anführungsstrichen und ja, extrem hier alles ist? Und da sind wir ja dann wieder bei dem Thema, im Thema Rassismus, ne? Immer so dieses, die Unterscheidung zwischen uns und den anderen, immer diese Grenzlinie zu ziehen. Und das ist, finde ich, in der Auseinandersetzung total wichtig, das den Freiwilligen mit auf den Weg zu geben, immer sich selber auch zu hinterfragen, warum mache ich das eigentlich?
Ist das auch sowas, was du in deinen Workshops machst, also mit Leuten daran zu arbeiten, zu reflektieren, warum machst du das, was hat das mit dir zu tun, was hat das mit Rassismus zu tun?
Ja, genau, also ganz punktuell natürlich nur, ne? Weil 1-2 Tage ist eine begrenzte Zeit von der Dauer dieser Workshops, aber ich versuche das immer anzureißen und immer an bestimmten Beispielen mit den Teilnehmenden eben durchzuarbeiten. Ne? Und das habe ich das Gefühl, hilft häufig schon, gerade denjenigen, die sich noch nicht so intensiv mit der Thematik auseinandergesetzt haben, so als Impuls einfach. Ne? Man kann jetzt in einem 2-tägigen Workshop nicht die Sichtweise verändern. Ne? Das hatte ich vorhin auch schon gesagt. Das sind einfach lediglich Impulse, aber das gehört auf jeden Fall immer dazu, ja.
Wie schaffst du es, mit den Widerständen umzugehen?
Ja, das ist tatsächlich eine eigene Herausforderung. Also da hatte ich am Anfang durch meine eigene Betroffenheit auch schon auch das Gefühl, das war schon hart teilweise. Also man kriegt natürlich die geballte Wut dieser Teilnehmenden halt ab, diese extreme Abwehrreaktion, die auch von Topoka Ogette total gut beschrieben wird in ihrem Buch, als es ist so ein Schrittmodell in der Auseinandersetzung. Wie weiße Menschen quasi die Auseinandersetzung mit Rassismus durchlaufen. Und da ist eben so diese erste Wutphase oder diese Angriffsphase eigentlich immer Teil davon. Und das fand ich am Anfang sehr anstrengend und sehr herausfordernd. Und teilweise schon auch so an meine Grenzen bringt. Aber so mit der Zeit lernt man da total gut, auch einen Umgang mit zu haben, weil ich in dem Moment natürlich die Projektionsfläche bin. Ich bin ja diejenige, die dieses Thema auf den Tisch bringt und ich bin diejenige, die natürlich auch auf bestimmte Dinge hinweist und die bestimmte Mechanismen aufzeigt und natürlich auch dementsprechend auch Privilegien in Frage stelle und so weiter. Und ich habe das mit der Zeit irgendwie ganz gut gelernt, für mich da irgendwie abzugrenzen und das auch nicht als persönlichen Angriff zu werten, sondern einfach für mich klar zu kriegen, das, was die gerade so wütend macht, ist das, was ich ihnen sage. Ne? Es hat nichts mit mir als Person zu tun, sondern ich mache sie ja auf dieses Thema gerade aufmerksam. Und das gehört, finde ich, für meine eigene Professionalität da irgendwie mittlerweile so dazu, das ganz gut von mir abzuschirmen. Also ich kann das ganz gut mittlerweile. Aber am Anfang war das schon hart. Und ich war danach auch echt immer total K.O. und platt nach so einem Tag, weil das schon auch echt anstrengend war. Ja.
Uiuiui, dicke Bretter zu bohren.
Ja. Aber umso schöner ist es dann, finde ich, wenn man dann merkt, dass manche da total gut da rausgehen. Und also das Schönste, was ich immer zurückgemeldet bekomme, ist, boah, du hast mir heute, auch nur, wenn es auch nur eine Sache war, die ich vorher noch nicht wusste, mit der ich mich noch nicht auseinandergesetzt habe, das ist für mich dann schon so wertvoll, dass ich das Gefühl habe, auch wenn ich nur eine Person so ein bisschen was mitgeben konnte auf den Weg, dann habe ich mein Ziel auf jeden Fall erreicht.
Ja, und das ist ja ein Prozess, ne? Das, ja. Und wenn du den anstößt, dann kriegst du natürlich den Anfang mit.
Ja.
Und das ist ja schon ganz anders. Also ich habe oft die Erfahrung gemacht, dann nach einem Jahr nochmal mit den Leuten zu sprechen und dann sind so Sachen nachgerutscht und die haben gesagt, ey, sorry für damals und jetzt habe ich was verstanden besser und das ist dann schön, das mitzuerleben.
Ja,
wenn sich das bewegt.
Ja.
Ich gucke so ein bisschen erschreckt auf die Uhr.
Ist es schon soweit?
Wir reden schon richtig, also fast eine Stunde.
Oh, ja. Das kam mir gar nicht so lang vor.
Und ich krieg wieder Ärger, dass ich so überzogen habe. Du hast ganz viele spannende Bücher auch erwähnt. Ich würde die in den Shownotes auflisten. Mhm. Vielleicht kannst du mir auch noch ein paar schicken.
Ja, gerne.
Das ist ja auch für unsere HörerInnen, für euch da draußen vielleicht spannend, wenn ihr Lust habt, euch tiefer weiter mit dem Thema Antirassismus zu beschäftigen. Aimi, eine Frage, die ich gerne InterviewpartnerInnen stelle. Was macht dir Hoffnung?
Im Kontext des Rassismus, meinst du?
Ja.
Also was mir Hoffnung macht, ist, dass ich eine Entwicklung in eine Richtung sehe, die auf jeden Fall, also die in die richtige Richtung geht, sagen wir es mal so, zumindest teilweise. Und dass trotz der hohen AfD-WählerInnenschaft, also der hohen Zahlen, die man in der letzten Wahl ja auch nochmal mitbekommen hat, trotzdem sich auch immer wieder vor Augen führt, es gibt auch viele, die da dagegen halten und es gibt auch viele, die nicht so denken. Und solange es das gibt und solange ich das Gefühl habe, Menschen auch noch erreichen zu können, bin ich schon hoffnungsvoll, ne? Also vorsichtig hoffnungsvoll, sagen wir es mal so. Also genau, also das gibt mir schon auch immer wieder so die Kraft, da dran zu bleiben, ne? Dass ich das Gefühl habe, wenn wir jetzt alle aufhören würden oder wenn wir sagen würden, es bringt jetzt eh nichts, dann ja, wäre halt alles verloren. Und das macht, also das hält mich so ein bisschen am Ball.
Vielen Dank dir für dieses interessante Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Zeit. Es hat Spaß gemacht.
Schön. Ciao.
Ciao.